der SFD Schule für Dichtung Podcast mit Jürgen Berlakowitsch.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des SFD Schule für Dichtung Podcasts. In der heutigen Sendung ist der Autor Radek Knapp zu Gast. Bevor wir beginnen, hier kurz seine Biografie. Radek Knapp zog 1976 im Alter von 12 Jahren aus Warschau nach Wien. Nach der Matura studierte er Philosophie an der Universität Wien und finanzierte sich sein Studium sowie seine literarischen Ambitionen mit Gelegenheitsjobs. Seinen literarischen Durchbruch erlangte er mit Franjo, seinem zweiten Buch, das 1994 bei Deutike erschien und das ihm den Aspekt der Literaturpreis des ZDF einbrachte. Weitere Werke von ihm sind unter anderem Herrn Kuckers Empfehlungen, erschienen 1999, Gebrauchsanweisung für Polen, 2005 und Reise nach Kalino, erschienen 2012. Sein Schelmenroman Herrn Kuckers Empfehlungen wurde 2008 in einer österreichisch-polnischen Koproduktion von Dariusz Gajewski verfilmt. Derzeit arbeitet er an einem Fortsetzungsroman für das Pressespektrum über seinen ehrenamtlichen Job als Marktverkäufer. Zuletzt erschienen Der Mann, der Luft zum Frühstück aß, Deutike 2017 und Von Zeitlupensymphonien und Marzipantragödien, Notizen eines Möchtegern-Österreichers, am Altea Verlag 2020. Ja, lieber Radek Knapp, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Zu Beginn eine vielleicht persönliche, aber dann doch auch relativ allgemeine Frage. Wie geht's dir, vor allem auch im Hinblick auf den eher verstörenden momentanen Zustand und Ausblick auf das allgemeine Weltgeschehen?
Ja, eine allgemeine Frage, aber gleich die schwerste Frage des Tages. Und nicht nur des Tages, sondern des Jahres oder der letzten Jahre. Also es geht mir wahrscheinlich genauso wie allen anderen. Ich versuche diese Welt, die sich da draußen jetzt abspielt, ein bisschen rauszuhalten, aber das geht nicht. Also inzwischen hat man das Gefühl, dass das eigene Wohlbefinden davon abhängt, wie viel Welt man hineinlässt und wie viel Welt man draußen lässt. Das ist kein gesunder Zustand. Mhm. Und über die Weltlage brauchen wir nicht reden. Wir wissen, dass jetzt alles ein bisschen außer Rand und Band ist.
Ja, und man hofft immer auch ein bisschen, dass sich irgendwas verbessert, dass man eines Morgens wach wird und vielleicht irgendwas besser worden ist, aber eher, es ist eher das Gegenteil
davon. Ja, es heißt ja, ein sehr guter Schriftsteller Stanisław Lem, den ich früher kannte, war ein Pessimist und der sagte immer, es gibt nichts Neues, egal was, der nächste Tag wird nichts Neues bringen. Und ich war damals noch ein Optimist, das bin ich immer noch. Und ich sagte, morgen wird es wenigstens morgen geben. Das ist das einzige Optimistische. Aber es gibt auch Optimistisches, zum Beispiel die Wahl in Polen, wo ich herkomme. Das ist eine Wahl gewesen und ein Sieg einer echt demokratischen Partei mitten in diesem ganzen nationalen Rechten, in der rechten Welle, die über die Welt sich jetzt ausbreitet.
Ja, das war auch tatsächlich eine der Fragen, die ich dir auch gerne gestellt hätte. Du hast es jetzt selbst auch angesprochen. Ich habe mir auch gedacht, also angesichts der Vergangenheit der letzten 10, 20 Jahre in Polen, wo man ja eigentlich eine sehr unangenehme Regierung hatte. Und jetzt plötzlich wandelt sich das ein wenig. Und das gibt tatsächlich, das ist eines der wenigen Dinge, die tatsächlich Hoffnung geben und auch zeigen, es kann sich relativ schnell auch was verändern.
Ja. Also Polen ist in Europa wieder und Europa ist wieder ein bisschen nach Polen zurückgekehrt. Mhm. Und wenn Sie bedenken, dass man zur Wahl mit eigenem Kugelschreiber gehen musste, weil die Kugelschreiber getürkt waren im Wahllokal, das heißt, das Kreuz ist aufgrund der Wärmeentwicklung verschwunden nach einer halben Stunde.
Wahnsinn.
Es gab so öffentliche Schauspieler, die auf der guten Seite waren der Opposition, haben ja in Podcasts und in gewahrt, geh mit dem eigenen Kugelschreiber wählen. Und die Wahl war auch ein bisschen gefälscht und trotzdem haben es die Polen mit 80% Beteiligung, also Wahlbeteiligung, geschafft, das Ding umzudrehen. Das war ein Wunder.
Ja. Eben, insofern muss man manchmal diese Dinge auch relativieren. Ich denke jetzt zum einen auch an die Vereinigten Staaten. Es hängt auch immer vom Wahlsystem ab. Aber wir wissen auch in den Vereinigten Staaten, dass oft Menschen oder Kandidaten Millionen mehr Stimmen haben, aber aufgrund des Wahlsystems dann natürlich vielleicht trotzdem nicht gewinnen.
Ja. In Polen gibt es ein ähnliches Wahlsystem.
Ja. Okay.
Deswegen haben die Opposition, die jetzt regierte, nicht so viele Stimmen, wie sie eigentlich verdient hätten.
Ja, immerhin ein Wahlsystem. Ich habe auch gelesen, jetzt in Russland war es so, dass die Menschen, ob es stimmt, sei dahingestellt, aber sie mussten ein Foto machen in der Wahlurne von ihrem Kreuz und das dann dem jeweiligen Vorgesetzten in der Firma vorlegen.
Ja, das glaube ich sofort. Ja, ja. Was mir aber mehr Sorgen macht, dass da immer noch 50% oder 60% für Putin sind. Die brauchen wir gar nicht zwingen. Ja. Das heißt, wir haben es hier mit einer Geisteshaltung zu tun, die bei uns hier im Westen schwer nachzuvollziehen ist.
Ja, und gleichzeitig, denke ich, hat es ein wenig was mit dem anderen Punkt, den ich über Polen dich fragen wollte oder wo ich mit dir darüber reden wollte, zu tun, nämlich mit Medien im Allgemeinen und wie diese Medien manipulieren und eingesetzt werden. Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch über Polen gelesen vor ein paar Wochen, dass in den Staatsmedien, die natürlich besetzt waren mit den, Freunden und Kollegen und Parteigenossen der vorhergehenden Regierung, dass die jetzt ausgetauscht werden müssen natürlich. Ja. Und das Interessante ist dann die Argumentationslogik, die andere Seite vorbringt, wo sie dann nämlich, und das ist so perfide, weil das machen sie ja immer, ne, dann zu sagen, ja, ihr zerstört ja die Demokratie. Mhm. Ihr setzt jetzt eine demokratisch eingesetzte Redaktion vor. Und da denke ich mir, das ist auch so ein Punkt, wo man lernen kann, aber ich weiß nicht, wie man darauf reagieren kann. Ja? Dass man diese Argumente, diese Lügen, diese schamlosen Lügen und diese schamlose Umkehrung der Logik, wie man der beikommt.
Ne? Die Situation in Polen war so, wie 38 in Deutschland, müssen Sie sich vorstellen, Hitler ist an der Macht, also es ist etwas überspitzt formuliert, aber ein Regime, wie fast das Hitler-Regime, wir haben Goebbels und so weiter, all die Jungs, und dann gibt es Wahlen, 38, und er wird abgewählt. Hitler und all die anderen werden abgewählt, und es wird ihnen fast schon der Prozess gemacht, was jetzt, also das ist überspitzt, und ich höre schon, wie alle sagen, wie kann man das nur so vergleichen, aber was das Demokratie nicht vorhanden sein, das war genau Vergleich, das ist gut, das war vergleichbar. Und genau das ist passiert in Polen, dass sie im letzten Moment wirklich den Stecker gezogen haben, diesem rechten Allgemeingut, also dieser Heuchelei und dieser Lüge, die da wirklich von diesen Leuten, die wirklich nicht die hellsten sind, das muss man auch sagen.
Ja.
Hätte Polen auch noch verloren, dann hätten wir wirklich in Europa auch ein Problem, weil wir haben ja noch die Ukraine da hinten, also das ist nicht ohne.
Ja, und vieles, was da jetzt in den nächsten Monaten auf uns zukommt, auch an Wahlen, selbst in Österreich jetzt natürlich, ja, lässt nichts Gutes vermuten, aber wie gesagt, vielleicht.
Ja, also ich glaube nicht, dass Kickl das Migrantenproblem löst oder die FPÖ, denn die hatten schon ein paar Mal dazu die Gelegenheit. Ja. Und jedes Mal, wenn sie an der Macht sind, dann gibt es entweder Ibiza oder irgendein anderes Ding, wo sie dann wieder ein bisschen zurücktreten müssen.
Darauf können wir dann hoffen, dass es sowas wieder mal gibt.
Ich bin mir sicher. Ja. Ich habe das in Polen gesehen. Dort waren 8 Jahre Kickl in Kaczynski-Forum.
Wenn man sich die Vereinigten Staaten anschaut und wenn andere das zum Vorbild nehmen, dann nützt auch sowas an irgendeinem Punkt vielleicht nichts mehr, weil selbst das wird dann egal, offenbar.
Genau, man wirft ja den Russen vor, dass sie jetzt schon gehirngewaschen sind seit 200-300 Jahren durch diese ständige Zarenwirtschaft, also Zarenregierungsimperialismus, ein Regime. Aber bei den Amerikanern, sie leben in der größten Demokratie der Welt, warum die so für Trump sind, der sich als ein guter Freund Putins outet, das muss mir jetzt mal einer erklären.
Es ist wirklich rätselhaft. Ich habe keine Antwort darauf gefunden bis jetzt. Das ist so, dass das so verbreitet sein kann. Außer die, dass es ein total stures System gibt, wo man einfach, egal was kommt, die Partei, die schon die ganze Familie seit Generationen gewählt hat, einfach wählt, egal was ist. Ja. Also das ist das Einzige, was ich mir halbwegs erklären kann.
Ja. Wussten Sie, dass die Republikaner früher, so wie die Demokraten waren, also Lincoln war ein Republikaner und all die guten Typen waren Republikaner und die bösen Typen waren die Demokraten, das waren die Südstaatler, die ja für die Sklaverei waren und so weiter. Und dann hat sich das umgepolt, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren und jetzt ist es halt umgekehrt. Also es ist, ich verstehe schon, dass es rechte Bewegungen gibt und so weiter. Ich verstehe, ich finde, dass der Wertekonservatismus absolut seine guten Seiten hat. Aber dass 50% der Amerikaner für Trump sind, für einen Typen, der eigentlich ins Gefängnis gehört, das muss mir wirklich einer erklären.
Ja, vielleicht reden wir ein bisschen auch über Literatur. Wie bist du allgemein zur Literatur gekommen? Wie war da dein Weg oder wie ist die Literatur zu dir gekommen?
Also ich weiß nicht, ich halte mich eigentlich nicht für einen Literaten oder so. Ich halte mich halt für einen, also Menschen, der, wie Roman Polanski sagte mal, wenn man eine schwierige Kindheit hatte, dann ist das das beste Kapital für einen Künstler. Naja, so gesehen müsste jeder zweite von uns ein Künstler sein. Aber ich habe immer, dadurch, dass ich so schnell aus Polen mit 12 sozusagen ausgeflogen wurde gegen meinen Willen und hierher kam, hatte ich schon einmal sowas wie einen Bruch erlebt. Und ich will jetzt nicht hier psychologisieren, aber ich will sagen, dass ich gezwungen war, mir eine Welt zu suchen, die sozusagen unantastbar ist, also wo niemand mir, also kein anderer Mensch mir irgendwie hier was machen kann. Und ich mochte immer schon Bücher. In einem anderen Leben würde ich wahrscheinlich, weiß nicht, gerne auch Tische bauen. Das würde ich auch sehr gern tun. Ich will jetzt hier nicht Kunst als etwas super Exklusives machen, weil es gibt viele Leute, die ja keine Künstler sind, aber eine Sensibilität haben, die ich vielen Künstlern wünschen würde.
Ja, das gefällt mir und geht auch ein bisschen in die Richtung, die ich so aus deinen Texten herauslese, weil ich sehe zum einen, da gibt es einen sehr, sehr scharfen, manchmal auch sarkastischen Blick, zum einen die Beschreibungen der Figuren und die Gedankengänge, aber dann ist es auch immer wieder auf eine sehr liebevolle Art und Weise und warme Art und Weise beschrieben. Und das ist für mich eine große Kunst, tatsächlich auch etwas doch beim Namen zu nennen, zu benennen und auf der anderen Seite aber auch nicht zu gallig dabei zu werden, zu sarkastisch. Kommt das automatisch bei dir? Ist das einfach der Radek Knapp? Oder ist das schon auch eine Überlegung oder ein Stil, den du entwickelt hast?
Na, also so viel überlegen kann ich gar nicht beim Schreiben. Es kommt automatisch, aber auch nicht so automatisch, weil ich denke, dass jeder Mensch ein Optimist ist am Anfang. Sogar Schopenhauer war ein Optimist und wir wissen, das ist ein anderes Wort für Pessimismus, wenn wir Schopenhauer lesen. Aber ich denke, dass Pessimisten nichts anderes als enttäuschte Optimisten sind. Und bei mir ist es genauso gewesen. Ich war ein enttäuschter Optimist, aber hin und wieder bricht bei mir der Optimismus wieder raus. Und das ist gut so, weil man soll den Kontakt nicht verlieren.
Aber eben, der Pessimismus hat eben nicht dazu geführt, dass es dann doch zu gallig wird oder zu...
Nein. Und übrigens wussten Sie, dass Schopenhauer eigentlich in London aufgewachsen ist und Englisch sprach als erstes.
Nein, habe ich nicht.
Und der hat erst mühsam Deutsch lernen müssen, damit er einer der berühmtesten deutschen Philosophen wird.
Ja, ein anderer Punkt ist auch der Humor, der auch eine sehr, sehr große Rolle in den Texten spielt. Und da ist, wenn ich an Humor denke und Kunst im Allgemeinen, da fällt mir oft auch Frank Zappa ein. Da gibt es von Frank Zappa ein Album, das heißt Does Humor Belong in Music? Und eben diese Fragestellung. Ich kenne das auch ein wenig bei mir, bei Dingen, die ich mache. Nicht bei allen, aber bei einigen, dass die Menschen da gleich mit dem Humor daherkommen und dann aber über diesen Humor versuchen sie auch etwas ein bisschen klein zu reden, nicht ganz so ernst zu nehmen. Es ist dann nicht mehr die hohe Kunst, die hehre Kunst und Literatur oder die Musik, sondern es ist ein bisschen ein Klamauk oder so. Woher das kommt, frage ich mich manchmal und ich weiß nicht,
ich finde auch, dass Humor nicht darin besteht, Witze zu erzählen, sondern Humor ist auch eine Geisteshaltung und ich kenne zum Beispiel keinen Witz, ich kann mich an keinen Witz erinnern und dennoch habe ich irgendwo gelesen, dass ich einer der humorvollsten Schriftsteller Österreichs kommt der einer der, oder der humorvollste Schriftsteller Österreichs kommt aus Polen, das stand irgendwo. Aber warum ist das so bei mir? Weil der Humor, ich weiß, ich empfinde mich gar nicht als so humorvoll, aber ich höre das immer wieder und das muss auch tatsächlich stimmen, weil ich denke, wissen Sie, wenn das Leben ein, ganz besonders jetzt, ein, so ein dunkler, langer Tunnel ist, dann wartet am Ende entweder ein Antidepressiver oder das große Lachen. Und ich habe mich fürs Zweite entschieden, weil hier kann man ja wenigstens was machen, man kann sich entscheiden. Außerdem ist Humor, das ist schon so in der großen deutschen Literatur, wenn Sie in Deutschland sind und sagen, der Text ist humorvoll, dann verlässt der halbe Saal schon, ja genau, den Saal. Andererseits, wenn Sie in der Schweiz sind, da hatte ich, das ist eine humorvolle Anekdote, da habe ich wirklich vor, ich weiß nicht, 100 Schweizern gelesen, eine Stunde lang, und ich war besonders lustig und humorvoll, um guten Eindruck zu erwecken, und es hat keiner gelacht. Eine Stunde null, wie als würde man an einem Friedhof predigen. Ne? Ja. Aber nach der Lesung kommt eine Schweizerin und sagt, vielen Dank für die schöne Lesung, ich habe noch nie so gelacht wie heute. Also sehen Sie, das war jetzt eine humorvolle Bemerkung, aber sie hat schon hoffentlich eine gewisse Tiefe.
Genau, eben, und sagt natürlich auch einiges aus. Und ist gleichzeitig aber natürlich auch etwas sehr Stereotypes, würde ich mal sagen. Also ist, sagen wir, also das Stereotyp, dass alle Schweizer jetzt so wären oder alle Deutsche, dass sie, oder alle Österreicher oder alle Polen, das ist natürlich etwas, was auch in der Literatur bei Ihnen vorkommt. Und auch da wollte ich Sie fragen, wie hat sich das im Laufe der Jahrzehnte auch geändert, diese Fragen? Also, also wie geht man mit Stereotypen vor 30 Jahren um und heute? In weiterer Folge dann können wir auch reden über Fragen der Identität etc.
Ja, also es hat sich enorm gewandelt. Zum Beispiel, ich kann am polnischen Beispiel sehen, noch vor 30 Jahren waren alle Polen Autodiebe und ich, und wenn man mich immer gefragt hat, stimmt es, dass die Polen Autos klauen? Dann alle anderen haben gesagt, alle anderen Polen, nein, das ist nicht wahr. Und ich sagte, doch, und zwar die besten deutsche Autos. Und okay, ich habe jetzt ein Stereotyp zugegeben, aber plötzlich waren die, die rechts- und antipolnisch eingestellt waren, waren sie nicht mehr so antipolnisch eingestellt, weil sie gesehen haben, okay, da ist ein Pole, der das zugibt. Super, dann sind die anderen auch so. Also die Stereotype zu entschärfen, wurde irgendwie zu meiner Lebensaufgabe. Ja. Und nur damit ich ja nicht unter diesem ausländerfeindlichen Ding zusammenbreche. Also ich habe gelernt, Stereotype zu entschärfen, indem ich sie einfach zuerst zugebe und dann sage, hallo, nicht alle Österreicher werden Kiekel wählen oder so. Ne? Es gab eine Zeit vor 20 Jahren, als Haider an der Macht war, da bin ich mit österreichischen Kennzeichen in Deutschland gefahren und die Deutschen haben gesagt, du Nazi, du, Polen, nur weil ich ein österreichisches Kennzeichen hatte. Das war auch so ein Stereotyp, mit dem ich, und ich dachte mir, na hallo, hallo, so läuft das nicht, Freunde. Und jetzt sind die Polen natürlich alle super Touristen, weil sie schon alle Autos nicht geklaut haben, sondern selber aus ihrer eigenen Tasche bezahlt haben und ja, jetzt sind die Polen auf einmal Europäer und jetzt sind die Rumänen zum Beispiel die Polen von heute. Also das Ganze geht, es gibt, wissen Sie, nur zwei Arten von Leuten, Arme und Reiche. Und aus diesen beiden Polen entwickelt sich das ganze Spielchen von Stereotypen.
Das mit den Stereotypen jetzt zum Beispiel, aber auch mit anderen Begriffen und wie man sie vielleicht entschärfen kann, ist ein interessanter Gedanke natürlich auch. Aber ich denke mir auch, dass es wahrscheinlich heute viel schwieriger ist, mit solchen Dingen, also solche Dinge zu formulieren, als es vielleicht noch vor 30 Jahren der Fall war, weil heute einfach eine andere Art von Hellhörigkeit, vielleicht auch manchmal eine andere Art von Empörung da ist, die manchmal die Ironie bewusst oder unbewusst gar nicht verstehen will. Und da kommt man auch sehr schnell in sehr seltsames Fahrwasser, wenn man nicht aufpasst, oder?
Da kommen wir, wahrscheinlich spielen Sie auf dieses Political Correctness-Ding an, heute einfach zu sagen, hey, die Deutschen sind so, die Polen sind so, das geht nicht, weil wir ja alle wissen, die Menschen sind überall gleich. Da muss ich aber gleich dagegen ein bisschen halten, sind die Italiener so wie die Deutschen? Sind die Franzosen so wie die Russen? Nein, es gibt schon gruppendynamische Mentalitäts, wenn ich mal das so sage, Mentalitätsmerkmale. Und jetzt höre ich schon natürlich Leute, die sagen, naja, das kann auch wieder nicht so sagen, weil das ist gegen dieses allgemeine Toleranzprinzip. Mhm. Aber wenn ich jetzt erfahre, dass jetzt Kinderbücher umgeschrieben werden, weil wir jetzt alles so schön und alles, ich weiß nicht, tolerant machen wollen, dann merken wir, dass wir hier einen gewissen Terrorismus der Toleranz übers uns ergehen lassen müssen. Mhm.
Ja, was mich bei diesen Fragen auch immer interessiert, woher kommt es, was sind die Ursachen dafür, was davon hat vielleicht, stimmt auch, was ist auch wahr dabei, was kann man kann ja auch wahnsinnig viel nachvollziehen.
Es stimmt vieles,
ja?
Aber...
Und ich glaube, es hat zum Beispiel auch vieles damit zu tun, dass sich dann die Welt vielleicht auch aufgrund der Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre, der digitalen Entwicklung, auf der einen Seite hat sie sich geöffnet, auf der einen Seite sind wir globalisiert denkende Menschen geworden, schon aufgrund dessen, was wir täglich an Informationen im Internet konsumieren. Jetzt wiederum gibt es einen Backlash, wo man versucht, also nicht bei uns hoffentlich, aber in vielen Ländern versucht man, dieses Internet wieder zuzumachen, damit umso weniger von irgendeinem außen reinkommt. Also es ist eine sehr, sehr schwierige
Jetzt, wo Sie sagen, ja. Kommt mir, wo du es sagst, Entschuldigung, kommt mir der Gedanke.
Wir switchen die ganze Zeit herum, aber das ist, es ist okay so, wir bleiben einfach so dabei.
Sorry, es ist noch früh und ich habe das nicht im Griff. Es ist, jetzt wo du sagst, ich habe so das Gefühl, dass das menschliche Leben, also die Wahrnehmung, oder es ist banal zu sagen, es gibt, vor 30 Jahren haben wir alles mehr oder minder auf der Straße erlebt, im analogen Bereich. Unsere Wahrnehmung war analog. Und jetzt ist die Wahrnehmung abgewandert in eine virtuelle. Also wir verbringen jetzt wirklich in einer virtuellen Welt, weiß nicht, 10 Stunden, 12 Stunden, wenn nicht mehr am Tage. Und es entsteht ein neues virtuelles Bewusstsein. Mhm. Und ein virtuelles Bewusstsein ist ein körperloses Bewusstsein, ein Bewusstsein ohne Erfahrung. Mhm. Und wir haben alle unsere Erfahrungen, viele Erfahrungen beziehen wir aus einer virtuellen Welt. Die haben wir nicht erfahren. Wir haben das gelesen und nachvollzogen, aber wir haben es nicht hier, nichts angefasst oder wir haben uns nicht verbrannt. Mhm. Und es ist dieses Bewusstsein, das wir normalerweise über, ich weiß nicht, 10, 30, 100.000 Jahre hatten, ist jetzt abgewandert ins Virtuelle. Und im virtuellen Bereich sind Kopfgeburten, also nicht unvermeidlich und sie sind einfach da. Das ist unser täglich Brot. Ja. Deswegen kommen so viele Widersprüche jetzt zustande, weil wir einfach nicht aus Erfahrung sprechen und schöpfen, sondern aus einem virtuellen Ding, das da jetzt sich in unseren Köpfen festgesetzt.
Das führt mich auch ein bisschen zurück zum Themenkomplex in der Literatur. Und zwar eben diese Frage des Biografischen, diese Frage der Erfahrung des Lebens sozusagen und wie das mit der Literatur zusammenhängt. Ich denke mir da auch bei diesem autobiografischen Schreiben, denke ich auch nicht in erster Linie an die Chronologie des Lebens, sondern an das Denken, die Einstellungen, die Weltsicht. Wie sehr fließt das ein? Wie sehr muss das einfließen? Und wie sehr könnte man es unter Umständen auch raushalten? Das sind so Fragen, die ich mir ganz allgemein oft stelle. In deinem Fall weiß ich, dass es oft sehr eingeführt ist, das Autobiografische mit dem Literarischen. Mhm. Aber das ist ein interessanter Themenkomplex für mich.
Also es gibt zwei Arten von Autoren. Die einen erfinden eine tolle Geschichte und andere müssen eine Geschichte erleben. Ich gehöre zur zweiten Sorte, was den Nachteil hat, dass eine gute Geschichte zu erleben heute schwieriger ist, habe ich das Gefühl, als früher. Und warum ist das so? Ich weiß nicht, wenn Sie vor 100 Jahren in eine Kneipe gegangen sind, dann saß hier einer, der züchtete Kanarienvögel, dann saß hier eine Frau, die sammelte Puppen und so weiter. Jeder dieser Menschen war ein Original in seiner. Und wenn Sie heute in eine Kneipe gehen, haben Sie 10 Handy-User und sie sehen alle identisch aus. Also, aber zurück zu dem Thema Literatur und Schreiben. Also ich finde, dass das Wichtigste in der Literatur, wenn man schon schreibt, das ist jetzt banal, was ich sage, das ist, was wir eine eigene Stimme haben. Mhm. Diese eigene Stimme müssen wir finden.
Absolut, ja.
Deswegen Kafka. Kafka ist ein Mensch, dessen Stimme so prägnant ist, dass wir nur 5 Sätze zu lesen brauchen und wir wissen, es ist Kafka. Mhm. Es gibt Autoren, da können sie 5 Bücher lesen und sie wissen nicht, ist das jetzt der oder habe ich das schon nicht irgendwo gelesen? Mhm. Und dann, nachdem sie diese 5 Bücher gelesen haben, haben sie wieder gleich alles vergessen.
Exakt. Ich finde auch, Thomas Bernhard wäre ein ganz starkes Beispiel.
Es gibt wirklich ein paar, also gar nicht so viele, die wirklich eine eigene Stimme gefunden haben. Mhm. Aber wie findet man eigene Stimme? Man findet sie Ich würde sagen, nicht in einem Workshop, aber ein Workshop kann einen dazu bringen, zu verbinden, die eigene Stimme mit dem, was wir unser Ich nennen, unser Ich finden. Das klingt jetzt auch banal und klingt ein bisschen psychologisch, aber das eine ist mit dem anderen eng verbunden, weil wo finden wir sonst die eigene Stimme? Ja. In irgendeinem, wo? Bei den anderen Autoren? Nein, da finden wir nur die Stimme eines anderen Autors. Wir müssen bei uns und nicht in einem literarischen Bereich anfangen zu suchen.
Ja, ich meine, ich erkläre es mir mit einer Sache, ich bin sehr daran interessiert, an einer Kombination von Musik und Literatur, von Klang und Literatur und habe für mich eine, aber auch nur eine von mehreren Antworten darin gefunden, dass wenn man, und das kann sich zufällig ergeben, das kann aber auch sozusagen entwickelt werden, wenn man diese eigene Stimme entwickelt, indem man einen ganz eigenen Sound entwickelt, eine ganz eigene Art zu schreiben, eine ganz eigene Art, einen Zugang zu finden. Das kann dann ein bestimmter Rhythmus sein, ein bestimmter Groove, der dann, wenn der wirklich stark komponiert ist, einsetzt bei der Leserin und beim Leser. Und eigentlich, man weiß eben, wie gesagt, man weiß dann nach einem halben Satz, das kann nur der oder die Autorin sein, zum Beispiel.
Es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt irgendwas super Neues erfinden, weil angeblich, und ich glaube, das stimmt auch, wurde schon alles gesagt und jeder Song wurde schon gesungen, 10-mal. Ja. Und wie können wir jetzt was Neues mit hier machen? Wir können nichts Neues machen, aber wir können diesen Song mit der eigenen Stimme singen, ein neues Cover. Ja. Und dann haben wir plötzlich einen alten Song, der plötzlich neu ist.
Mhm. Was auch eine Frage ist, die ich mir aufgeschrieben habe, in deinem Fall, du kommst ja eigentlich aus einer anderen Sprache. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein wenig deine Biografie. Du kamst in deiner Kindheit mit 12.
Gegen meinen Willen nach Wien.
Okay. Und dann eigentlich deine Muttersprache ist Polnisch. Ja. Und dann kam erst die zweite Sprache hinzu. Du hast aber immer auf Deutsch geschrieben, oder? Oder schreibst du auch Polnisch?
Hin und wieder auf Polnisch, aber wie ich immer sage, humorvoll, da zahlen sie schlechter. Nein, aber es ist so, dass tatsächlich ist meine Muttersprache Polnisch und ich spreche hier, so wie jetzt hier, die ganze Zeit in einer Fremdsprache. Mhm. Zu dir, zu Ihnen und zu allen anderen und überhaupt, manchmal denke ich schon in einer Fremdsprache, wenn ich schon mal dazu komme. Aber dann ist es so, dass, und deswegen ist mir, ich wurde aus diesem Tempel, viele sagen, die Sprache ist ein Tempel, aber das können nur Muttersprachler sagen. Ich wurde aus diesem Tempel sehr früh vertrieben und für mich ist die Sprache zu einem, die deutsche Sprache zu einem Instrument geworden. So, so leid es mir tut, ich wünschte, es wäre auch ein Tempel, aber es ist ein Instrument und für jemanden, für den slawischen Schlendrian, den jeder Slave so mal hat, kann so eine deutsche Sprache gar nicht schlecht sein.
Na, ich habe auch zwei Beispiele aus der Literaturgeschichte, die ich mir notiert habe diesbezüglich. Mhm. Joseph Conrad, der ja auch dann begonnen hat, in einer anderen Sprache zu schreiben, im Englisch, oder auch Samuel Beckett, der irgendwann einmal switcht vom Englischen ins Französische. Ah, okay. Und das ergibt natürlich vielleicht genau diesen Aspekt eines Sounds, einer sehr eigenen Art, Dinge zu beschreiben, einer sehr eigenen Art, einen Text zu kreieren, die vielleicht wesentlich und ausschlaggebend ist dafür, dass man sagt, okay, das ist eine eigenständige Stimme.
Ja, das sind natürlich super Autoren, mit denen du mich jetzt vergleichst und wir können mich nur in diesem Sprachprinzip vergleichen. Sicher nicht in der Qualität. Aber es ist tatsächlich so, dass Konrad Korzeniowski auf Polnisch hat da eigentlich erst spät Englisch gelernt und dann wurden aber seine Texte auf Englisch als Mustertexte für die Unis genommen und so. Ja. Wobei ich mich jetzt auch loben muss, eins meiner Bücher ist Schullektüre in Deutschland und in Polen.
Also ich glaube das ganz fix, dass da diese Zusammenhänge das durchaus bewirken können.
Weil ein schweres Thema, Migration, mit Humor behandelt wurde. Mhm. Also da hat mich der Humor wieder gerettet.
Eben, der Humor. Eine Frage auch, um noch ein bisschen bei dieser, bei dem Autobiografischen zu sein oder auch bei dem Autofiktionalen. Ich denke mir ja auch, in irgendeiner Form ist natürlich alles, was man erlebt und dann in Literatur transformiert, eben genau das, auch eine Transformation. Es ist natürlich nie das genau Gleiche und nie das genau das, was es ist. Es wird immer schon Literatur, egal was es ist, egal was man erlebt hat, oder?
Ja. Absolut, ja. Da fällt mir jetzt nichts Kluges ein.
Okay, also, gut. Weil das ja natürlich auch so ein Prozess ist. Du hast auch kurz erwähnt, die Sprache ist der Tempel für viele Autorinnen und Autoren. Für dich ist es eher ein Instrument.
Ich habe immer Kirchen und Tempeln misstraut.
Mhm.
Dort
ich,
kann man,
ich auch.
Dort kann man sehr leicht den Bezug zur Realität verlieren. Ja. Ja. Der Glaube ist ja was sehr Schönes. Das ist sowas wie die Gabe der Liebe und so weiter. Aber alle Verliebten und die Gläubigen schreiben nun mal nicht so gut wie Kafka. Mhm.
Ja, ich denke mir auch, bei der Sprache ist es ja auch oft so, wenn man das zu sehr lobt, das ist ja schön und gut, aber gleichzeitig und vor allem heute sehen wir, dass Sprache auch genau das Gegenteil bewirken kann. Man kann auch alles damit verschleiern, man kann alles damit vernebeln, man kann mit ein, zwei Worten, anders gesetzt, das Gegenteil dessen erzeugen und wenn man dann genug Einflussbereich hat, kreiert man offenbar eine andere Form von Wirklichkeit, oder? Das darf man, glaube ich, nie vergessen, wenn man mit Sprache umgeht und Sprache lobt. Das ist auch eine üble Waffe.
Ne? Ja, die Sprache wurde dem Menschen gegeben, um die Wahrheit zu verschleiern. Voltaire hat es schon vor, weiß nicht, 200-300 Jahren gesagt.
Ja, ja. Vielleicht noch einen letzten Aspekt, wenn es um Literatur geht. Wir haben es eigentlich schon geklärt, trotzdem würde ich es gerne noch einmal von dir auch wissen oder hören. Wenn du, könntest du dir vorstellen, einen Text zu schreiben, in dem deine Weltsicht, deine Art und Weise zu denken, deine Art und Weise die Welt zu beobachten, in den Hintergrund rückt? Also wo man dann sagt, naja, ich bin ja nur ein Medium, das sozusagen die Wirklichkeit abbildet sozusagen. Und ich selber, ich kenne nämlich viele Menschen, die glauben, dass eine der Kraft, der Kräfte oder eine Kraft der Literatur die wäre, ja, dass man da versucht, das alles objektiv darzustellen und sich dann auch sogar einbildet, man kann sich in die Köpfe anderer versenken, die Weltsichten anderer zu beobachten. Ich glaube immer, es ist immer nur ein Ich, das schreibt. Egal, worüber ich schreibe, egal, was ich beschreibe, es bleibt immer, dass ich das schreibe.
Ja, ja. Also Thomas Mann hat dasselbe gesagt, dass eben je weniger vom Autor im Text ist, desto mehr ist das Buch von ihm. Aber, beziehungsweise tatsächlich bei Thomas Mann gibt es kein Ich.
Ja.
Alles sind in dritter Person und das kommen zig Leute vor. Es ist wirklich, als wäre das nicht von einem Menschen geschrieben worden. Und das sind geniale Bücher.
Ja.
Und da muss ich sagen, vielleicht nächstes Mal komme ich als Thomas Mann ein bisschen auf die Welt. Das würde ich sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Und ich finde auch, dass unser Ich, auch unser Leitwolf ist aber auch unser Problem. Also dass es zu sehr sich hier dazwischen drängt. Also das Ich sollten wir einmal zum Verschwinden bringen und so, wie du sagtest, die anderen zur Sprache kommen.
Ja, eben, weil da dreht sich ja auch vieles, wenn man die ganzen anderen, die kennen wir als Autoren natürlich, die Diskussionen, die ästhetischen Überlegungen des 20. Jahrhunderts, der auktoriale Erzähler, der nicht mehr sein darf, weil er eine Macht ausstrahlt, die als solche nicht akzeptabel ist. Oder dann der Tod des Autors, der eine Zeit lang sehr präsent war, der ja auch wiederum heute sehr in Frage gestellt werden muss, aus vielen Gründen übrigens im ideologischen Bereich. Eben, da finde ich interessant, dass man doch innerhalb eines Lebens mehrere unterschiedliche Denkrichtungen durchsurft, vielleicht selber auf der Welle mitsurft, es mitdenkt und dann aber sich trotzdem irgendwann einmal überlegen muss, da sollte man vielleicht doch wieder in eine andere Richtung weiterdenken.
Ja, das ist das Leben.
Ein weiterer Punkt, du hast ganz zu Beginn erwähnt, Stanislaw Lem, und es gibt auch in einem deiner letzten Bücher eine sehr, sehr schöne Geschichte, wo du darüber schreibst, wie du ihn kennengelernt hast. Ich würde den Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, einfach die Geschichte zu lesen. Es ist erschienen in dem Buch von Zeitlupensymphonien und Marzipantragödien, Notizen eines Möchtegern-Österreichers aus dem Jahr 2020. Was mich dabei interessiert bei Stanislaw Lem ist, ich habe auch einige Bücher von ihm gelesen und eines, das mir in seltsamer, widersprüchlicher Erinnerung ist, ist das Buch Golem 14. Oder in der Übersetzung war es Also sprach Golem, wo ein künstliches Bewusstsein, ein Computer, eine künstliche Intelligenz, sehr moralisierend, muss man sagen, über das Wesen und die Entwicklung der Menschheit spricht.
Ja.
Und das war natürlich so ein ausschlaggebender Punkt für mich, dich einfach zu fragen, was natürlich uns alle zurzeit sehr interessiert auch. Wie siehst du die künstliche Intelligenz, die da seit 2-3 Jahren ganz verstärkt dahergekommen ist und auch Autorinnen und Autoren, ne, und Musiker und Musikerinnen umtreibt, ja, mhm, weil natürlich das die Grundvoraussetzungen ein wenig verschiebt und verändert, mhm, oder manche meinen für immer ganz verschiebt und verändert.
Naja, also das ist so der zweite, das ist ein weiterer Stein in dieser Richtung virtuelles Bewusstsein, also ich habe so das Gefühl, es wird jetzt, was heißt ich habe das Gefühl, es ist sicher, dass wir jetzt daran arbeiten, diese virtuelle Welt noch zu vervollkommnen und dadurch bleibt immer mehr Platz für uns. Und es ist auch so, dass die künstliche Intelligenz jetzt schon mehrere Berufe ausradiert hat. Das wird sie immer mehr machen. Irgendwann werden vielleicht Ärzte und Diagnostiker auch nicht mehr nötig sein. Chirurgen wahrscheinlich schon. Ich frage mich, wann kommen jetzt dann die Künstler dran? Weil die Schachspieler sind schon längst weg. Und wann werden die Künstler dran kommen? Andererseits denke ich mir, wenn die künstliche Intelligenz ein gutes Buch schreibt, mein Gott, dann lese ich es auch gerne. Die Frage ist, ob mir dieses Buch dann so viel Spaß macht, wie einer anderen künstlichen Intelligenz dieses Buch Spaß machen würde. Und das sind wir bei dem Unterschied. Solange die künstliche Intelligenz nichts empfindet und fühlt, würde ich mit dir jetzt sicher kein Bier trinken.
Ja, ja, ist auch interessant. Ich denke mir dann auch immer wieder bei solchen Dingen, wenn ich ein Buch lese oder wenn ich Musik höre, auch neue Musik entdecke, ein neues Buch entdecke, einen neuen Autor oder eine Autorin entdecke, natürlich spielt auch immer dieses bisschen Wissen über diese Person, über diesen Menschen mit, oder? Mhm. Und das fällt ja im Fall einer künstlichen Intelligenz komplett. Schon aufgrund dessen hätte ich ganz seltsamen Argwohn diesen Texten gegenüber.
Ne? Im Moment kopiert sehr intelligent die künstliche Intelligenz den Menschen. Aber sogar wenn sie ein eigenes Bewusstsein entwickelt, dann ist das ein körperloses Bewusstsein. Mhm. Wir sollen unseren Körper nicht unterschätzen. Ja. Wir sollten, dieser Körper begleitet uns schon seit einer Million Jahren. Und wir wissen alle, wenn wir zum Beispiel eine Depression haben, dann funktioniert der restliche Körper nicht oder umgekehrt. Das ist, eine künstliche Intelligenz wird nie krank werden, also zum Beispiel, oder wird nie irgendwas empfinden. Vielleicht auch, aber es gibt bei Lem eben genau ein paar sehr gute Geschichten zu dem Thema. Mhm. Er hat überhaupt erstaunlich viel vorausgesehen. Mhm. Film Matrix ist von ihm abgekupfert. Ja. Und zwar, und als ich Lem damals gesagt habe, wissen Sie, dass man Matrix ihnen geklaut hat, also die Idee vom Futurologischen Kongress, hat gesagt, ach egal, wo ist der, wo ist die Schokolade?
Ja, er nahm es wirklich nicht ernst. Es kommt ein bisschen im Text durch, dass ihn das alles nicht gekümmert hat.
Nein, hat ihn nicht gekümmert.
Also sehr wirklich, empfehlenswert, das zu lesen.
Ja, und genau, das Erste, was er zu mir sagte, als ich sagte, ich schreibe auch damals mit 20, hat er gesagt, Hände weg vom Schreiben, daran stirbt man des Hungers. Und ich habe diese Villa gesehen im Hintergrund, die er sich mit dieser Kunst, dieser Hungerkunst erschrieben hatte. Und ich sagte, okay, wenn ich schon sterbe, dann werde ich mir selber aussuchen, woran. Und er sagte, okay, dann bleib zum Mittagessen. Und so hat es angefangen.
Ich musste lachen, ich habe natürlich recherchiert zu dir und einen Wikipedia-Eintrag gefunden. Und der Wikipedia-Eintrag lautet, in einer ARD-TV-Dokumentation im Jahre 2020 über Polen trat er als Sachverständiger und Studiogast auf.
Keine Ahnung.
Inwiefern bist du heute noch ein Sachverständiger, wenn es um Polen geht?
Naja, ich habe keine Ahnung, was die Leute alles auf Wikipedia schreiben. Mhm. Ich wünschte, ich hätte auch hier Zugriff, aber dafür bin ich zu blöd, um da was reinzuschreiben. Aber das stimmt schon. Ich bin ein Sachverständiger in dem Sinne, dass ich dieses Buch schrieb, Gebrauchsanweisung für Polen. Und das ist ein kleiner Bestseller, weil es wieder mal humorvoll ist, weil mit Humor lässt sich auch eine Menge entschärfen, auch eine Menge Stereotypen. Und ich merke jetzt, dass dieses Buch in der Kaczynski-Zeit sich kaum verkauft hat und jetzt wieder besser läuft. Mhm. Also es ist schon
interessant.
Ja.
Ja, zum Abschluss noch ein Thema, Kafka. Du wirst jetzt in der Schule für Dichtung hier eine Prosa-Schreibklasse abhalten. Mhm. Und zwar am Montag, den 29.04., Dienstag, den 30.04. und Donnerstag, den 2.05. Am Freitag, den 3.05. gibt es dann eine Klassenpräsentation im Schalimar im 6. Bezirk. Und der Titel der Klasse lautet: Wie viel Kafka steckt in dir? Mhm. Wie viel Kafka steckt in dir?
Wie ich schon sagte, es gibt niemanden, glaube ich, der schon nicht einmal in der Früh aufgewacht ist und sich in ein Ungeziefer verwandelt fühlte. Mhm. Das geht uns allen so. Also ich denke, in mir steckt genauso viel Kafka wie in jedem anderen. Aber ich habe deswegen Kafka genommen, weil wir wieder bei der eigenen Stimme sind. Mhm. Und so wie er diese eigene Stimme fand, ist einzigartig. Und darüber möchte ich auch diesen Workshop so in diese Richtung drehen, dass wir ein bisschen an unserer eigenen Stimme arbeiten und nicht nur an den Dialogen und so weiter. Mhm. Also es wird interessant.
Okay. Ja, vielleicht noch als abschließende Frage. Deine Zukunftspläne, deine nächsten Bücher, gibt es da?
Nein, es gibt keine Zukunftspläne bei dieser Zukunft. Aber ich würde sagen, ich habe mir auch schon überlegt, ob die Zukunft, ob es überhaupt Sinn macht, Kunst zu machen, jetzt in dieser Zeit, wo man mit einer Kalaschnikow alles erledigen kann und alle Künstler ausradieren kann in einer Sekunde. Und ich dachte mir, gerade deswegen brauchen wir, die Kunst schafft so etwas wie einen angstfreien Raum für eine kurze Zeit, und das brauchen wir jetzt mehr denn je. Mhm.
Ja, lieber Rade Knapp, dann sage ich jetzt vielen Dank für das sehr schöne Gespräch, hat mich sehr gefreut. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute, einen schönen Tag und bis bald. Ciao.
Sie hörten den SFD Schule für Dichtung Podcast. Konzept, Tontechnik, Musik und Moderation Jürgen Belakovic. Produktion Schule für Dichtung in Wien. Die Schule für Dichtung wird unterstützt vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport und von der Kulturabteilung der Stadt Wien.